stell dir mal vor, du bist jetzt meine Mama, ja? Also stell dir das mal vor, du hast André Filatov geboren. Herzlichen Glückwunsch erstmal nochmal.
Du bist mir eine Menge schuldig.
Genau, ich bin ja echt eine Menge, bin ich. Genau, und du kannst einfach schon mal einfach durch die Sprachbarriere nicht mit jedem instant befreundet sein. Dann bist du ja schon mal so wie ein bisschen alleine. Also so viel, viel mehr Menschen schließen sich dir sozusagen so aus, oder... Ich bin so krass, so dass ein Kumpel hatte mal so eine Line geschrieben gehabt, so alleine in der Großstadt, und mein Vater hörte niemand, wenn er Durst hat. Mhm. Und das ist so einfach so, ja, das juckt auch niemanden. Das juckt dein Scheißproblem, du scheiß Ausländer, das juckt hier niemanden. So, ich habe hier eigene Probleme. So, ja, wenn es dir nicht gefällt, dann verpiss dich. So, weißt? Also mit dieser Einstellung, so bist du so, yo, ich will doch einfach nur einen Termin beim Bürgeramt machen. Kann mir irgendjemand helfen? Das ist schon crazy, wenn niemand in einer großen Stadt hört, einfach wenn du Durst hast.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tach, Seljem und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Häusler und ihr hört Kopfsalat, den Podcast eures Vertrauens. Wir sind für euch da. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir sind gerne die Konstante in eurem Leben. Und ihr seid das auch für uns. Danke dafür. Es geht heute um Migration und Einsamkeit. Ein großes Thema mit einem großen Gast. Er ist Regisseur und Creative Director. Er studierte an der Universität der Künste Berlin Kunst und Medien, visuelle Kommunikation, narrativen Film. Er realisiert seit vielen Jahren Musikvideos, Kurz- und Dokumentarfilme und arbeitet mit bekannten Künstlern wie Felix Lobrecht, Sio, Berkan, Chata, Alligator, you name it. 2022 gründete er mit Hiwa Aloyi und Sino Makarian die Videoproduktionsfirma Bank Produziert und produziert erfolgreich Formate wie Above Ground, was es, glaube ich, bis 2022 gab, und das Funkformat Hype Culture, das 2024 mit dem Grimme-Preis nominiert wurde. Sein aktuellstes Projekt ist die in meinen Augen sensationelle Serie Fleischwolf, die gerade kürzlich auch für den Grimme-Preis nominiert wurde. Und damit herzlich willkommen, Andrei Filatov.
Ja, hi. Wow. Das klingt ja sehr, sehr, sehr amtlich. Ich wünschte, meine Mama hätte jetzt gerade diese Einleitung gehört. Zeige ich ihr vielleicht und übersetze es für sie.
Ja, spiel ihr das vor. Eltern stolz machen ist auf jeden Fall eine schöne Sache, finde ich.
Ja, das und etwas ältere Deutsche. Das finde ich auch, das ist ein kleiner Goal.
Okay,
genau.
Ja, das zu beeindrucken?
So, ja, finde ich schon. Also wir haben es ja zufälligerweise auf der Straße getroffen und irgendwie so ein deutscher Herr mit graumiliertem Haar ist schon ein Goal. Ich glaub,
wen meinst du?
Ich meine dich damit. Ich darf dich duzen, ne?
Auf jeden Fall.
Genau. Und das ist ein kleiner Goal. Ich musste danach so ein bisschen reflektieren und habe einfach gemerkt, ich habe so eine Art Stockholm-Syndrom älteren Deutschen gegenüber. Genau.
Okay, sehr gut. Zur Einordnung, genau. Ich hab dich angesprochen, weil ich dich erkannt habe. Und, und weil ich halt von Fleischwolf wirklich so angefixt war, dass ich das ehrlich gesagt so gut wie nie gemacht habe in meinem Leben, dass ich Leute halt anspreche, weil, keine Ahnung, es ist nicht mein Ding so.
Aber ich wirke privat doch wirklich extrem sympathisch, muss man sagen.
Absolut. Und das hat mich motiviert. Und vor allem, ich dachte so, ich muss es ihm mitteilen, wie sehr mich das abgeholt hat. Yeah. Und ein bisschen natürlich auch aus dem Grund, dass mir klar war, dass ich nicht 150%ig die Zielgruppe bin von Fleischwolf. Und gerade deswegen fand ich es, hat's mich dazu gebracht, dir das irgendwie zu sagen, so, ey, auch ich feiere es.
Und das freut mich jedes Mal sehr, sehr stark. Ich glaube, das erste Mal, als mir sowas passiert ist, war ich sehr irritiert, weil das war in einem Kiosk und da war einfach ein älterer Mann, also auch mit grauen Haaren, und meinte so, kann ich ein Autogramm haben? Hm. Ich so, ich dachte, er verarscht mich einfach so. Und dann, ich meinte so, nee, ich hab kein Autogramm, ich weiß nicht gar nicht, wo ich unterschreiben soll. Also, achso, oh, du hast gar keine Autogramme und so. Ich meinte so, also wegen der Serie meinen sie jetzt so? Und meinte sie, ja, wegen Fleischwolf. Ich so, ah, okay, cool, irgendwer hat das doch schon mal mitbekommen. Also können wir ein Selfie machen? Ich so, ja klar, und so. Und dann holt er sein Handy raus und wusste nicht mal, wie man die Kamera umstellt. Also wirklich so ein Semester war das so. Und dann helfe ich ihm so und dann sind wir so ein bisschen zu nah beieinander so. Und dann, für meinen Geschmack jetzt, weil es ein Fremder war, und zwar wusste er auch nicht so ganz genau, wie so ein Selfie funktioniert, glaube ich so. Er kannte nur das Endergebnis und wusste nicht, wie man es herstellt. Auf jeden Fall. Und dann meinte er so, kannst du für meinen Sohn sagen, wann endlich die 15. Folge rauskommt?
Okay.
Und ich drehe mich zu ihm um. Ich sage so, ach so, Sie kennen Fleischwolf ja wirklich?
Ja.
Er so, ja natürlich. Wir gucken alle Fleischwolf, die ganze Familie. Ich so, oh mein Gott. Krass. Einfach sein, ich nehme mal an, irgendwie so ein pubertäres Kind. Also ich hoffe, die Kinder sind nicht zu klein so, weil Fleischwolf ist jetzt auch nicht so für ganz Kleine. So genau, und irgendwie sein pubertäres Kind und er gucken einfach gemeinsam da Fleischwolf, das fand ich überkrass. Fand ich einfach überkrass. Also nenn mir mal ein anderes, jetzt aktuelles Format, wo die Eltern jetzt nicht so aus möchtegern gute Beziehungsgründen zu den Kindern da jetzt das gucken, sondern irgendwie vom Herzen gucken und die Kinder nicht so abgecringed sind, das mit den Eltern zu gucken.
Ey, total. Fleischwolf führt Familien zusammen. Fleischwolf ist quasi Wetten, dass 2026.
Ich würde sogar sagen, das ist wie ein Disney-Film, wie ein Adam Sandler oder ein Disney-Film. Ja, das ist familienfreundliches Fernsehen. Made in Germany. Hallöchen da draußen. Was geht ab?
Ey, wir duzen uns,
yeah.
Aber dein Duzname ist eigentlich dein Nachname, ne? Also du wirst Filatov genannt.
Ich werde Filatov genannt, genau. Es ist ein bisschen, es ist so, also ich werde auch im Arbeitskontext Filatov genannt, aber ich werde auch André genannt. Also es ist so, meine Mama nennt mich jetzt nicht Filatov so genau. Ich glaube, ich war bei der Bundeswehr und da habe ich so zum ersten Mal erlebt und ich glaube, der Name Filatov lässt sich irgendwie so, der geht so leicht von den Lippen. Und dann nennt man ja die Leute alle nicht beim Vornamen, sondern beim Nachnamen. Ah. Also da ist jeder Schneider, Filatov, was auch immer so. So genau, das haben meine Freunde mitbekommen und das fand ich irgendwie funny. Und dann habe ich angefangen, meine Regie-Credits in Musikvideos irgendwann nur noch mit Filatov. Mhm. Und daher resultiert es ein bisschen. Und wenn ich so merke, okay, da ist eine Person, die ich jetzt nicht kenne und die wirklich nur Filatov sagt, dann weiß ich, okay, alles klar, der ist... Ja. Der kennt mich nur von draußen. Das ist so.
Ja, so. Und das ist eine klarere Zuordnung.
Irgendwie schon,
also
genau.
Also bei mir hat sich irgendwann Svensson eingebürgert, weil es halt echt auch zu viele Svens gibt. Genau, und dann weiß man zumindest irgendwie, von wem gesprochen wird. Es bräuchte einen Namen dafür, dieses Duzen mit dem Nachnamen, sowas wie Sie duzen.
Sie duzen. Ne, das ist Sie duzen ist quasi, also Herr Filatov wäre zu einer drüber. Das würde ich jetzt so Herr Filatov.
Nee, okay, aber klar. Duzen du Filatov.
Ja, ja, genau. Okay, checke.
Ist in Berlin auch nicht unüblich, so
so eine Kneipe, so, ey, Hinze, komm mal, check genau. Ich.
Oder an der Kasse Frau Meier, kannst du mal kommen? Ich habe einen Fehlbon.
Ja.
Kannst du mal kommen, Frau Meier? So, ja. Wir nennen es jetzt Sie duzen.
Sie duzen.
Andersrum siezen, aber mit dem Vornamen. Thomas, können Sie später mal in mein Büro kommen?
Das gibt es nicht.
Nee, ne?
Das gibt es nicht. Also ich bin ein Siezer. Also ich glaube, so kulturell bedingt. Ich weiß noch, so an der Uni war das auch so. Da ist ein Professor gewesen, der... Zelinski hieß der, Siegfried Zelinski, genau, und der hatte schon in den 80er Jahren irgendwie Pornografie an der Uni kulturell behandelt, irgendwie sowas in der Art, so, und dieser Herr hat gesagt, was, nein, du duzt mich mal, und so, ich so, was, nein, meine Eltern werden es vielleicht mitbekommen, so.
Die könnten es erfahren.
Ja, so, ich werde sie auf jeden Fall nicht duzen, aber viele meiner deutschen Kumpels sagen so, ey, das ist unhöflich, guck mal, wenn du jetzt diese Frau da siehst, dann machst du da so einen riesen Gap auf, genau.
Ja, ich glaube, übrigens auch eine kulturelle Geschichte, ne, dass es halt mit Respekt einhergeht vor Älteren. Ja,
genau.
Also Ältere sieht man als Zeichen des Respekts und ist in, mancherorts ein bisschen verloren gegangen oder kommt wieder oder keine Ahnung.
Also ich weiß nicht, ich kann es jetzt auch nicht so richtig erklären, aber ich persönlich mag das.
Mhm.
Bei der Bundeswehr hat man gesagt, so Siezen in eine Richtung gibt es auch.
Also ah ja, okay.
Genau,
ja,
genau.
Vorgesetzten.
Genau. Ja. Der andere duzt sich dann so. Also, weiß ich nicht.
Ey, wir haben eine Einstiegsrubrik hier, nämlich das Highlight der Woche.
Ja.
Hast du uns was mitgebracht?
Ja, natürlich.
Ach, super.
Natürlich. Dafür ist Sino so ein bisschen verantwortlich. der kommt irgendwann mal ins Büro und sagt so, guck dir das mal an. Ja, also wie bei Fleischwolf, wie in der Serie auch zu sehen ist, sitzen wir auch wirklich in diesem Büro tagtäglich. Und
Sino ist dein Partner, sowohl
in der Serie ist auch wirklich so einer meiner besten Freunde und auch gleichzeitig Geschäftspartner und auch mein Sparring-Partner und alles. Kommt auf jeden Fall mit seinem Telefon an, guckt dir das mal an und dann zeigt er einen Screenshot von einer WhatsApp-Story von einem Koks-Taxifahrer. Koks-Taxi ist, du rufst eine Nummer an und dann kommt sowas wie ein Uber. Du steigst dort ein, kaufst Kokain, der fährt einmal um den Block und du steigst dann aus. Das ist ein Koks-Taxi. Also primär ist es kein Fortbewegungsmittel, außer für Kokain. Also das bewegt Kokain fort. Auf jeden Fall. Und der hatte ein Sketch von Fleischwolf in seiner WhatsApp-Story, unser Fairtrade-Kokain. Und das fand ich so funny, weil irgendwie auf der einen Seite erreichen wir Medienleute, erreichen wirklich ältere Leute, die sagen, ey, vielleicht was für die bürgerliche Mitte. Und auf der anderen Seite genau die Leute, für die wir das auch wirklich geschrieben haben, für Abiturkanacken und alles Surroundings drumherum. Also genau. Ja, Leute, die sagen so, ey krass, das ist authentisch, das ist witzig, wie die Koks-Taxis darstellen, so. Genau.
Ja, Hammer. Also siehst du, Wetten, dass 2026 ist zu kurz gegriffen. Genau. Ihr schafft viel mehr als nur die Familienzusammenführung.
Also ich weiß nicht, wie viele Koks-Taxifahrer damals Wetten, dass geguckt hätten.
Ja,
weiß
eben. Ja,
ich
ja.
glaube, also wir haben zum Beispiel in der Familie, also ich bin migrantisch und wir haben kein Wetten, dass geguckt. So. Mhm. So, genau. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Ding von den, muss man schon sagen, öffentlich-rechtlichen, weil ProSieben und so, Fernsehen haben wir geguckt, wir haben ganz, ganz viel Fernsehen, ich bin wirklich mit Fernsehen, mein Vater hat einfach, wenn er die Wohnung betreten hat, erstmal den Fernseher und dann den Lichtschalter angemacht, so, wirklich kein Spaß, wir haben sehr, sehr viel Fernsehen, ich habe sehr, sehr, sehr viel
Licht.
Fernsehen, macht ja auch Licht, stimmt. Genau, sehr, sehr viel Fernsehen geguckt, aber wirklich ProSieben und RTL und das fließt aber auch ganz viel sozusagen in die Sachen rein, die ich bis heute mache. Ich finde es immer so voll lustig, wenn Leute bei Hype Culture hinschreiben, das ist wie RTL und ich so, nee, das ist sogar wie RTL 2. Ich hatte RTL 2 sogar im Kopf, sogar das ungebildetere RTL.
Ey, und dein genau. Vater kann sagen, guck mal, wofür es gut war.
Genau.
Ich habe dir die Bildung mit auf den Weg gegeben.
Quasi, natürlich. Ja, natürlich, ja. Natürlich. Und das ist so, Bildung ist, ist nicht nur an Unis, aber kann auch an Uni sein. Also die Uni, ich bin sehr, sehr froh, dass ich studiert habe und sehr, sehr froh, dass meine Mama gesagt hat, ey, bitte mach dein scheiß Abitur fertig. Bitte zieh noch die letzten 2-3 Jahre durch. So genau. Mach dein Abitur, dann kannst du Hartz IV beantragen. Aber mach erstmal dein Abitur, bitte. Für mich.
Okay, ich habe auch noch eine Highlight-Geschichte. Bei mir im Kiez, wo ich wohne, hat so ein...
In welchem Bezirk wohnst du?
In Schöneberg.
In Schöneberg, sehr schön.
Hat so eine Hipster-Bäckerei aufgemacht. Mhm. Oder eine Zweigstelle von einer Hipster-Bäckerei. Also so ein Laden, was für mich der Grund ist, weshalb ich nicht so gerne nach Mitte gehe.
Okay, warte mal, ich will nur die Range verstehen. Ist Zeit für Brot eine Hipster-Bäckerei für dich?
Zeit für Brot wäre zum Beispiel für mich eine Hipster-Bäckerei.
Ah, okay, so ein Hardliner bist du, okay.
Naja. Ich bin dran vorbeigelaufen und hatte Appetit und brauchte was Schnelles auf die Hand und bin deswegen rein. Und dann dachte ich auch so, ey, ein Kardamombrötchen klingt schon echt ganz geil. Weißt du, so ein bisschen Größe von einem Franzbrötchen. Mhm. Aber Kardamombrötchen, dann bin ich echt erstmal umgekippt wegen des Preises.
Ja.
So. Und dann dachte ich, okay, jetzt stehe ich hier auch schon drin und hinter mir schon die nächsten Kunden. Egal. Und willst zahlen mit Bargeld. Und dann sagen die, ja, nee, sorry, nur Karte.
Ja.
So. Und ich war so in the mood, also ich habe schon Luft geholt und wollte sagen so, Alter, dann bietet doch Ratenzahlung an bei den Preisen oder mit Gold zahlen oder keine Ahnung. Also es ist echt viel Geld und dann kann ich nicht mal so zahlen, wie ich will und war so leicht angesäuert.
Mhm.
Und dann meinte sie zu mir, die Mitarbeiterin, ach weißt du was, wir sind ja jetzt Nachbarn, nimm's mit und zahlst ein anderes Mal.
Naja, stark.
Ah, das hat mich so ein bisschen ertappt, weißt du, ich war so schon so ein bisschen in so einer Anti-Haltung.
Ja. Also selbst mich hast du jetzt gerade erfreut, weil ich dachte so, in welche Mario Barth Pointe laufen wir gerade zu.
Genau. Und dann war es so und dann dachte ich so, ah, okay, toll. Total nette Geste, weißt du, also erlebt man manchmal in Geschäften, in die man seit 5 Jahren reingeht, nicht, dass die dann sagen so, ja komm, ey, ich kenne dein Gesicht.
Ja. Außer sind Ausländer, die machen das.
Stimmt, genau, total.
Genau. Ja. Ey, aber das ist, glaube ich, also das habe ich auch relativ früh, also wenn man so jugendlich ist, sage ich jetzt früh so, gemerkt, das ist einfach eine Kommunikationsform, ja. Also wenn deutsche Kumpels alles so auf einen Cent genau ausrechnen, dann ist es auch fair. Dann ist es, aber man muss halt sozusagen, man muss da so drin sein und dann ist es, ey, das ist alles fair. Alles ist fair, es ist mathematisch ausgerechnet. Migra-Kumpels sind dann, heute bezahle ich, morgen bezahlst du und irgendwann pendelt sich das ein und dann ist es auch fair. Ja. So genau, außer es schleicht sich irgendwo einer ein, der quasi nie bezahlt. Aber der wird dann so evolutionär ausselektiert.
Ja, eben, kriegt man ja dann auch mit. Also das wäre auch so mein Prinzip. Irgendwie, ey, über die Lebenszeit wird sich das alles irgendwie ausgleichen.
Stark,
so.
Stark.
Aber ja, vielleicht muss man da auch ein bisschen Auge drauf haben, die Person, die sagt, ey, und übermorgen zahlst du und übermorgen auch du und
Ja. Nee, das ist so, der Grind ist da, glaube ich, einfach die ganze Zeit zu sagen, so, nein, ich zahle schon, oder wirklich schon aufzustehen und dann zu bezahlen. Und so, genau, das ist so, so macht man es, glaube ich, eher. Steht ja auf, bezahlt, während der andere noch auf Toilette ist oder was auch immer. So, genau.
Filator, wir reden ja über, oder wir wollen reden über Migration und Einsamkeit, also wie das zusammenhängt. Dafür will ich natürlich erstmal verstehen, was eigentlich deine Herkunftsgeschichte ist. Kannst du mal kurz darlegen, so was, wo kommst du her, wo kommen deine Eltern her, wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen, dass wir so einordnen können.
Also ich glaube, mir ist erstmal so voll wichtig zu sagen, dass ich, es gibt so Leute, die eine Migrationsgeschichte haben und deren Agenda es ist einfach die ganze Zeit so, ja, ey, das ist voll scheiße und so weiter. Und ich bin, also falls du so ein Gespräch erwartest, ich bin nicht so ein Typ. Das ist so, ich musste auch so richtig so überlegen, so wie traurig, also es klingt ja schon, Migration und Einsamkeit, es kann ja nur auf was Trauriges hinaus, so. Und das ist nicht meine Agenda. Es ist so, ich glaube, ich bin so ein sehr mutiger, optimistischer Mensch, der natürlich die negativen Seiten auch kennt, so, aber immer, ey, das Glas ist immer voll.
Sehr gut.
Also, nicht mal halb leer oder halb voll, das Glas ist einfach voll. So, genau.
Erstmal wollen wir Zusammenhänge halt erkennen und verstehen irgendwie, wo welche existieren, ob das jetzt in deinem Fall so ist oder nicht. Finden wir raus.
Also ich bin in Kasachstan geboren, also meine Eltern in der Sowjetunion und wir sind in Mitte der 90er sind wir nach Deutschland gekommen. Und Kasachstan, habe ich noch Erinnerungen, also so, ich weiß nicht, wie die Wohnung aussieht und wie alles war, aber so, das hat sich auch ganz stark verändert. Also so, das ist, diese Erinnerungen sind, glaube ich, sehr sowjetisch noch geprägt gewesen, und wir hatten aber so ganz klare Vorstellungen von Deutschland, als wir hierher gekommen sind. Das waren so, es gab so eine Comedy-Serie, wo die auch quasi so russischsprachige Leute nach Deutschland gekommen sind und unsere Vorstellung von Deutschland war ein Brunnen in der Mitte, das Rathaus, was ein Fachwerkhaus ist und drumherum Fachwerkhäuser mit Blumenbalkonen und eine kleine Kirche. Und das war unsere Vorstellung von Deutschland. Und dann sind wir nach Berlin gekommen. Und das war überhaupt nicht so. Es gibt gar kein Rathaus so in dem Sinne. Also es gibt ganz viele Rathäuser, diesen Brunnen gibt es auch nicht und nichts davon gibt es. Fachwerkhäuser auch nicht so wirklich so. Vielleicht riecht's da auf irgendwie so ein verkommenes, zugespraytes so. Und das war, glaube ich, auch für meine Eltern so ein kleiner Schock, weil es war ja so vor Instagram, vor dieser ganzen... gab's nichts. Also es waren so, ich habe irgendwann mal später so Briefe von einem Freund von meinem Vater gefunden und da drin stand so, ey, kommt nach Deutschland und so, hier ist alles super. Und wir haben die dann später besucht. Nix war super. Also das war krass. Ja, wo ich mir gedacht habe, warum hat er das denn geschrieben? So, der wusste doch. Also, und ich glaube, die haben da einfach nur so, die wollten einfach noch mehr Leute hier reinreiten. Und wollten einfach,
Gesellschaft.
Ja, irgendwie sowas in der Art. Also so, und ich habe mich sehr, sehr gewundert, warum er das so verschönigt hat und da gab es super viele Mythen so von Deutsche tauschen und mein Opa hat meinen Eltern einen Gusseisentopf mitgegeben Also ganz komische, wir sind wirklich nach Deutschland so mit 4 Taschen gekommen. So 4 selbstgenähten Taschen, die meine Mama und meine Tante genäht hat aus einem Zelt. Aus einem großen Zelt haben die Taschen genäht aus, wie gesagt, diesem Zelt. Und so Zuckersäcke. Das ist dieses Mesh. Mhm. Kennt ihr das? Dieses Mesh?
So ein Gewebe.
Wie so ein Gewebe, Kunststoffgemäße. Yeah. Genau. Ja. Der Boden war aus diesem Zuckersäckenstoff und die Taschen waren aus so einem alten Zeltstoff, ja, wie man sich so alte Bundeswehrsachen so vorstellt. So. Genau, auf jeden Fall. Und mit diesen Taschen sind wir nach Deutschland gekommen. Darunter war ein Topf, so weil mein Opa gesagt hat, in Deutschland tauschen die Sowjet-Töpfe gegen Mercedes ein. Und ich kann mir vorstellen, dass es in der Weltgeschichte einmal irgendwie so einen witzigen Tausch mal gab, weil du in Deutschland einfach nichts schenken kannst. Das muss mindestens ein Euro, also mindestens ein Euro musst du in den Kaufvertrag reinschreiben. Mhm. So genau. Und es gibt auch Mercedes, die komplett Schrott sind und du musst Geld dafür bezahlen, um die zu verschrotten. Dann schenke ich die lieber irgendeinen dummen Ausländer so. Oder ja, einer der dummen Ossi meinetwegen so weißt du, der es nicht checkt. Und ich glaube, so eine ähnliche Geschichte haben so auch Ossis erlebt, die so irgendwie Ländereien gegen eine E-Klasse eingetauscht haben. Mhm. Genau.
Das fürchte ich auch, ja. Aber ja, wie kommt man denn dazu, das zu erzählen? Also das weckt ja Hoffnung, die oder so Erwartungen, die sich gar nicht erfüllen können.
Ey, das sind ganz viele Mythen. Ich sag dir, es gibt nur eine KIZ-Line, ich krieg die nicht mehr zusammen, das war so von Tarek, wo er gesagt hat, glaubt ihr, die sind irgendwie mit Partybooten nach Deutschland gekommen, um im Girlie mit Drogen zu dealen. Nein, sind die nicht. Nein. Man hat die genauso angelogen. Also so, die denken auch sozusagen, ey, hier findet man Arbeit, denen wird man auch erzählt haben, hier gibt es unfassbar viel Arbeit. Und was bist du vom Beruf? Ah, du schweißt Tanker zusammen. Ja, davon haben die ganz viele. Die suchen händeringend nach Leuten, die Tanker zusammen schweißen so und kommen nach Deutschland und so, was? Was für Tanker? Hier gibt's gar keine Tanker. So. Also so, weiß ich nicht, vielleicht in der Ostsee so. Und das wird die werden hier schon, ey, es wird ein kleiner prozentualer Anteil, der sehr, sehr laut und sehr, sehr auffällig und ist, der kommt auch mit bösen Absichten hierher. So. Also auch wir, als wir hergekommen sind, waren auch ein paar Leute da, die jetzt auch in ihrem Land nicht die beliebtesten waren, was auch immer, so, und auch nicht die besten Absichten hatten. Und die kommen natürlich auch. Aber der große Teil möchte hier einfach nur arbeiten so und einfach ein ruhiges, cooles Leben. Und das müsste man eigentlich abgreifen. Das müsste man so wirklich einfach sagen, so hier, alles klar, du wirst arbeiten, hier gibt ja genug Arbeit. So. Also jetzt gerade so gefühlt, ich glaube, die wird nur sehr schlecht bezahlt. So.
Könnte sein.
So genau.
Ja. Der Song, der den Song Zitat, Hurra, unsere Welt geht unter, die Welt geht unter, können wir auf unsere Spotify-Playlist machen, auf unsere Kopfsalat-Songs-Playlist. Passt dann gleich zur Serie. Du sagst, Mitte der 90er seid ihr gekommen. Ja. Da warst du 7, 8 ungefähr.
Ja, genau,
ne?
genau.
Das heißt, in einem Alter, wo du bist du in Kasachstan schon zur Schule dann gegangen?
Nein, ich bin in der ersten Klasse hier im Wedding zur Schule gegangen.
Das heißt, bist hergekommen und dann gleich in die Schule gekommen?
Ein Jahr hat es gedauert.
Okay.
Also so genau, ich fast 7 und bin dann, ja, so ein halbes Jahr. Vermutlich schon ein halbes Jahr. Und bin, also ich weiß noch so, wie ich in die erste Klasse gekommen und kein Wort Deutsch gesprochen habe.
Also wollte ich gerade fragen, wie war das mit der Sprache?
Ey, das ist schlecht, so genau, aber das war so ein bisschen so, du musst dir das mal vorstellen, wir waren in der Müllerstraße, Paul-Gerhardt-Stift. So, und in den Ausländern hieß es Heim. Die haben alle nur vom Heim gesprochen, so. So genau, und waren alle in diesem Heim und es war wie so ein, es waren so Einzimmerwohnungen und in diesen Einzimmerwohnungen waren dann so 4 Leute, so genau. Und ganz, ganz viele waren dann aber da, ganz viele russischsprachige, und wir hatten sowas wie so einen eigenen Hof, weil dieser Paul-Gerhardt-Stift, wie gesagt, so einen Hof hat. Und alle haben sich irgendwie da getroffen. Also so in meiner Erinnerung war das auch relativ funny für alle. Also ich glaube, so die erste Zeit, als sie nach Deutschland gekommen sind, die haben so Atabenike haben sie es genannt, und irgendwann hörst du es raus, was das ist? Otto Boehnicke.
Ah, okay.
Atta Boehnicke haben die es aber genannt so. Und so, das war einfach ein Synonym für Sprachkurse. Mhm. Und so Otto Boehnicke Stiftung Sprachkurse. Und die haben gesagt, ja, ich gehe zu Atta Boehnicke. So, und damit meinten die aber einfach Sprachkurse. So. Die haben so Sprachkurse gemacht und viele haben es, glaube ich, nicht ernst genommen. So, mein Vater hat, glaube ich, gar nicht ernst genommen und auch nicht gecheckt, wie wichtig, wie unfassbar wichtig die Sprache bei Migration ist. Also ich würde, wenn ich gar keinen Bock drauf, aber wenn ich irgendwo hin migrieren würde, würde ich, glaube ich, als allererstes die Sprache lernen. Mhm. Das ist das A und O. Und danach die Mülltrennung. Also so wirklich für die Besonderheiten des Landes aneignen, nachmachen und zu Hause kannst du machen, was du willst.
Man sagt ja auch, Sprache ist der Schlüssel zur Integration, zum Zugang zu einer Gesellschaft. Deine Eltern sind ja schlaue Menschen. Was glaubst du, warum sie das unterschätzt haben, die Rolle der Sprache?
Also ich könnte mir vorstellen, Berlin ist so ein Moloch dafür so. Also weil es einfach sehr, sehr viele Leute gibt, die du kannst, ich kenne genug Leute, die einfach nur in einem russischen Supermarkt arbeiten und dort einfach Russisch sprechen und ganz lange schon hier sind und, also jetzt kein Wort Deutsch, ist jetzt zu viel so, aber so relativ rudimentär im Deutschen sind, weil man es nicht braucht. Also weil man es vermeintlich nicht braucht, aber du bist dann auch, wie gesagt, so ein bisschen eingeschränkter, glaube ich, einfach in deinem Bewegungsradius, in deinem Leben. Also ich war mit meiner Mama einmal in Kasachstan, ne? Und da waren wir in einem Zug und dort ist es so nicht unüblich, dass Leute mit Essen reinkommen und das verkaufen, ja. Und da war eine Frau, die hatte Çiburaki verkauft. Das sind so was Gebratenes, das ist so fettig mit so Fleisch drin. So genau. Und dann hatte es die Frau weitergelaufen und sie meinte, ey, gib mir noch eine Serviette. So. Und meinte, ja, ich habe keine Servietten. Meine Mama, wie, du hast keine Servietten, du kannst nicht Çiburaki verkaufen ohne Servietten. So super fettig. Also so, ja. Meinte sie, okay, alles klar, dann hole ich für dich Servietten. Dann ist die Frau losgegangen und hat dann Servietten geholt. Und ich so, oh mein Gott, ich habe meine Mama noch nie so erlebt, dass sie einfach ihre Rechte, also so, sie, es klingt jetzt so sehr snobbig von meiner Mama, aber sie hat schon recht. Also so, das ist, wie gesagt, wenn du das anbietest, musst du es in der Serviette mindestens oder in der Tüte oder so verkaufen. Kannst es nicht jemandem in die Hand geben, so. So genau. Und ich habe das erste Mal gesehen, dass meine Mama sich einfach für sowas Banales selbst einsetzen konnte, ohne dass ich sie entweder verbal verteidigen muss oder dass sie es einfach nur so hingenommen hat, weißt du? So
kanntest du es aus Deutschland?
Ich kannte es nur aus Deutschland. Ja. Ich kannte aus Deutschland, sie war immer sozusagen das Opfer. Sie war, also das Opfer, so Berlin-Slang, also so immer so der Trottel quasi, der einfach verbal immer unterlegen ist. Mhm. Immer unterlegen. So genau. Und dann so dumm wirkt. So ein bisschen. Einfach weil Grammatikfehler auch witzig klingen. So. Oder das, wenn man so statt Honig, Hönig sagt. So klingt es einfach witzig. Mhm. Und die Sprache nicht zu kennen, wirkt einfach immer ein bisschen dumm.
Ja, es ist, also kann man tatsächlich
ich
auch
wirke
sich
dumm.
Selber.
Ich höre meine Aufnahmen und ich denke mir so, okay, ich klinge dümmer, als ich in Wahrheit bin, so einfach weil ich so ein. Aber bei mir ist es ein Ethnolekt, würde man, glaube ich, sagen. So. Kein Dialekt, kein Akzent, es ist einfach Berlin.
Manche Leute sagen dazu internalisierter Rassismus.
Oh. Erklär mal.
Internalisiert, also verinnerlicht, also den Blick von außen verinnerlichen. Und schon selber das quasi wiedergeben, also dass du es selber als dann dümmlich empfindest, wenn du dich reden hörst.
Ah, von meiner Seite aus. Ne,
wenn
ach
du,
so,
weil,
ah,
weil du
okay.
sagst, wenn du selber hörst, irgendwie findest du selber, dass denkst du dann halt irgendwie so, ich klinge nicht so intelligent, wie ich eigentlich bin.
Nee, würde ich jetzt nicht sagen, Rassismus nicht. Es ist einfach, wo ich mir denke, ah, okay, klar, ich verstehe, warum Leute so erstmal ein Vorurteil haben, wenn jemand so klingt, wie er klingt, wenn jemand so aussieht, wie er aussieht. Das Ding ist, ich könnte mich sehr, sehr zusammenreißen und ich habe ja auch Abi hier gemacht und alles so, weißt du, und so cleaner sprechen und muss jetzt nicht in einem Trainingsanzug sitzen, so weißt du, so, und mach ich auch nicht immer, so weißt du, und wenn ich jetzt irgendwie irgendwas beim Bürgeramt haben will, ich muss jetzt ganz, ganz dringend, mein Reisepass war abgelaufen, ich musste ganz, ganz dringend sofort einen Reisepass bekommen, so, wirklich innerhalb von 24 Stunden, so, ich muss danach ist es sein. Auf jeden Fall, und da habe ich auch bekommen. So, warum? Weil ich feine Schuhe, feine Hose angezogen habe, irgendwie einen Mantel und einen cleanen Deutsch geredet habe und alles. Und dann waren alle Wege für mich offen. So, ja. Genau. Und wenn ich da so, ey, was geht, mit so einer Goldkette gekommen bin, so ey, Mama, klar und so. Also so, ich habe gesagt, verpiss dich, wer bist du denn, Alter?
Sie hätten nicht mal gesagt, verpiss dich.
Ja.
Sie hätten gesagt, sie haben keinen Termin.
Nee, sie haben keinen
oder
Termin.
Sie haben nicht die Klarsichtfolie für ihre Unterlagen dabei. Oder
ja, dauert 3 Monate.
Irgendwas wäre ihnen
einfach gesagt, dauert 3 Monate, so wie bei jedem anderen auch so.
Nochmal zurück zu,
ja.
So, du als 7-8-Jähriger in die Schule gekommen, ohne perfekte Sprachkenntnisse. Ja. Der Vorteil als Kind ist natürlich, und du hast es ja gerade beschrieben, irgendwie halt da in eurer Unterkunft in dem Hof, du hast es irgendwie als total nett empfunden. Das ist ja ein Vorteil als Kind, dass man so die ganzen, weiß ich nicht, Zukunftssorgen oder so halt überhaupt nicht realisiert.
Ja.
Man geht da mit einer ganz anderen Leichtigkeit in Situationen rein. Aber kannst du dich daran erinnern, wie das für dich war? Weil ist ja erstmal total befremdlich. Die sprechen ja alle eine Sprache in einer Geschwindigkeit. Ich komme gar nicht, was sagen die? Fühlt sich ja jetzt erstmal nicht so geil an.
Genau. Man fühlt sich so. Also man hatte auch, glaube ich, bei uns war das so, wir hatten kein anderes russischsprachiges Kind in der Klasse. Also so, wenn du irgendwie in der Klasse bist, wo alle russischsprachig sind, kannst du auch die Sprache nicht lernen. So. Ja. Und deswegen, ich erinnere mich an Momente, wo ich einfach meine Gefühle nicht erklären konnte, wo ich sozusagen nicht zeigen konnte, wie witzig ich bin und nicht genau, und war auch so ein bisschen gereizt da, wenn ich jetzt so im Nachhinein so drüber nachdenke, hatte mich auch schon so in der ersten Klasse auch geschlagen gehabt und sowas, weil ich mich nicht anders erklären konnte, genau, und konnte aber schon lesen, ich konnte schon auf Deutsch lesen und ach, das krass. Haben die aber auch nicht gecheckt so, und ich war in einem Deutsch Minus quasi, oder wie heißt das, so ein Deutschkurs?
So ein
Deutsch,
Förderkurs wahrscheinlich.
Genau, und ich weiß noch so, ich konnte einfach so Haus, ich habe einfach, das waren so Kärtchen mit so Bildern drauf und unten stand dann der Name, und ich weiß noch so, Rasierapparat und Staubsauger oder so, weil so lange Wörter waren, konnte ich einfach nicht so schnell lesen. Und deswegen waren das so die Wörter, die mir so schwer gefallen sind. Aber in Wahrheit konnte ich die nicht mal, sondern habe einfach nur vorgelesen. Also die haben erwartet, du siehst es und sagst Haus, aber ich habe es einfach gelesen, Haus. Also okay, ohne zu wissen, was da war. So.
Rasierapparat und Staubsauger, die wichtigsten Dinge zuerst quasi. Also was müssen 8-Jährige irgendwie auf dem Schirm
genau,
haben?
Genau.
Staubsauger und Rasierapparat.
Genau. Auf jeden Fall. Und und das ging, aber ich glaube, ich glaube, das hat ein Jahr gedauert und dann ging das schon klar.
Okay.
Ich glaube, bei einem Kind dauert das ein Jahr. Ich weiß nicht, ob bei einem Erwachsenen auch, wenn du so richtig ins kalte Wasser geschmissen wirst, und so ein bisschen mit System rangehst als Erwachsener, sag ich auch ein Jahr, brauchst ein Jahr. Ein Jahr.
Echt, ja?
Ich glaube schon. Ich glaube, okay. Also wenn du jetzt ohne so richtig Lost in Translation, Bill Murray-mäßig in ein neues Land, ohne, du darfst halt auf keinen Fall, du darfst kein Methadon dabei haben. Du darfst auf keinen Fall irgendein Substitutions... nix haben, so, und sondern wirklich nur in so einem Whiteout, in so einem Sprach-Whiteout drin sein, und dann lernst du es.
Okay, ich bin so sprachenunbegabt. Also so oft ich auch, keine Ahnung, in Italien war.
Ja.
Also ich würde jetzt nicht verdursten, ja, aber ich würde auch nur Wasser und Kaffee trinken wahrscheinlich. Aber also ich habe nicht so einen guten Zugang zur Sprache, aber du hast wahrscheinlich recht. Also wenn die Existenz davon abhängt, dass man sich verständlich machen kann, dann ist es natürlich ein anderer Motivator als, ja, kann ich machen, aber es geht auch so gut.
Ich glaube echt, der schaltet das Gehirn einfach nur um. Also ich glaube, das Gehirn schaltet einfach um und dann irgendwas... verstehst du, fängst du an zu verstehen, und dann ist es einfach einfacher, als wenn du sozusagen nach Hause kommst mit deiner Partnerin, Partner dann auf deiner Heimatsprache sprichst, mit deinen Kindern, irgendwie mit deinem besten Kumpel die ganze Zeit nur mit Verwandten telefonierst und so. Ey, und das ist auch voll schön, das ist ja voll wichtig. Das ist, also das, ich will gar nicht das irgendwie so als schlecht darstellen. Ich bin für das Konservieren einer Kultur und auch weiterentwickeln. Also ich meine, diese ganzen spannenden Sachen jetzt in den USA, ja, so so eine Ami-Bolognese, die hat nichts mit italienischer Bolognese zu tun. Das ist ein richtiger Schmodder, wenn ich mir das so angucke. Das ist so, wie so, also es hat nichts mit, aber die nehmen schon, also vom Prinzip her schon, die Base ist was Italienisches gewesen, so, so weißt du? Mm. Der Hamburger, jetzt nehmen wir mal Hamburger, das ist ja einfach nur so ein Brötchen mit einer Bulette drin. Ja, ja. Aber wenn du es nebeneinander stellst, so, das ist ja nicht zu vergleichen. Und deswegen, also so, Multikulti ist super. Das ist, also ich schwöre, das bringt eine Kultur super schnell voran. Also, aber das hat nichts mit, du musst jetzt die Sprache nicht lernen zu tun oder so. So, genau.
Also da letztes Jahr das italienische Essen zum Weltkulturerbe erkoren wurde, würde ich das jetzt der Respektlosigkeit der Amerikaner zurechnen, was sie aus der Bolognese machen. Aber klar, es ist auch immer im Wandel und eine Weiterentwicklung. Ja. Kannst du dich erinnern, in der ersten Klasse, was ist denn so, okay, ey, erste Klasse, das sind echt noch junge Kinder.
Ja.
Wie hat sich jetzt ausgewirkt auf den Kontakt zu den anderen? Weil
ich hatte keine Freunde. Also das war auf jeden Fall, das war so ein Ding so. Ich hatte jetzt nicht so und ich habe mir so also generell Selbstbewusstsein dann irgendwie so anders geholt, sage ich jetzt mal. So genau,
Wie?
Ich war, glaube ich, so ein bisschen aggressiver. Ich glaube, ich war so einer, der halt sozusagen so anders beweisen wollte, so, nee, ich bin auch irgendwie relevant, ich bin auch da. So, genau.
Ja.
Ja,
ey, wenn die Sprache als Ausdrucksmittel wegfällt, muss man anders kommunizieren.
Genau.
Also, ich will jetzt nicht Gewalt rechtfertigen, ja. Wir wollen keine Gewalt.
Nein, natürlich nicht so. Und das ist so, aber das bisschen, glaube ich, daran erinnere ich mich so, wo ich mir denke, so, okay, warum habe ich das gemacht und sowas, so im Nachhinein.
Auch kannst du den Zusammenhang weiterführen? Also, hat sich dann mit den besseren Sprachkenntnissen dann dein Aggressionspotenzial reduziert?
Boah. Naja, durch Kommunikation, du kannst dich ja dann anders wehren. Genau, ich glaube, also was mir so aufgefallen ist, dass aus dem Kulturkreis, wo wir herkommen, ist es so wie, ich bin quasi die Generation der Eltern, die hier sind. Die Generation unserer Eltern sind so ein bisschen wie die Generation der Eltern davor. So, checkst du?
Okay, und du bist eigentlich so gefühlt zweite Generation, obwohl du ja eigentlich erste bist, weil du nämlich nach Deutschland eingereist, bis nach deiner Geburt?
Also was ich sagen wollte ist, kulturell. Es ist so, also wir haben zum Beispiel zu Hause noch so richtig, also so, wir wurden noch geschlagen. So, also so, und das gab es, glaube ich, in der Generation meiner deutschen Freunde nicht mehr. Mhm. Die Eltern von meinen deutschen Freunden, die wurden zu Hause noch geschlagen.
Ja, so, ja, verstehe. Genau. Okay.
Und deswegen würde ich jetzt so sagen, so generell ist so ein Gewaltverständnis und so weiter, das hat auch nichts mit Sprache so zu tun gehabt, sondern das ist ein bisschen so, das ist einfach oldschoolig gewesen, sage ich jetzt mal. So genau, nee, ein Mann muss so sein, so diese Geschichte. Nee, man muss sich auch körperlich irgendwie verteidigen können. Genau, deswegen ist das, glaube ich, noch so relativ lange noch präsent gewesen, dass man so als junger Mensch in Berlin auch noch so im Prinzip immer gleichgeschlechtliche Personen einfach nach seiner körperlichen Verfassung erstmal beurteilt hat. Mhm. So, also im Klartext ist ein bisschen körperlich überlegen.
Krieg
du kommst,
genau.
kommst in den Raum rein und siehst da irgendwie die Gleichaltrigen und denkst dir, okay, alles klar, so bin ich hier körperlich aufgestellt. So.
Ja, verstehe. Okay, so, wie kann ich mich hier behaupten?
Genau, und das hat nichts mit Sprache zu tun erstmal. So. Okay. So, genau.
Wie war denn das kulturell für dich? Also weil mit 7, 8 hat man ja schon irgendwie das ist jetzt nicht mehr Kleinkindalter, ne? Also,
ja.
Sondern da hast du dann schon irgendwie halt echt einige Jahre in deinem Geburtsland in Kasachstan verbracht.
Ja.
Und dann Berlin war wahrscheinlich irgendwie auf vielen Ebenen erstmal anders.
Genau, also man muss sagen, in Kasachstan kommen wir auch aus einer Großstadt. Also ich würde immer unterscheiden zwischen, sind es so eher so Dorfmenschen oder Großstadtmenschen. Das verbindet sogar viel, viel, viel mehr als Kulturen generell. Also so, checkst du, was ich meine? Also wenn du in Deutschland aus dem Dorf kommst, hast du vermutlich mit Dorfleuten aus Kasachstan mehr gemeinsam.
Ja.
Also genau, als vielleicht sogar Leute, die Dorfleute in Deutschland und Stadtleute, also vielleicht sogar mehr Gemeinsamkeiten. Genau, auf jeden Fall, ich kann mich aber zum Beispiel an eine Sache erinnern, waren wir zu Hause mit meinem Bruder, Und meine Mama hat uns gerade so gewaschen gehabt, so geduscht, wir hatten nasse Haare und es war Silvester. So genau, und saßen wir da und haben so irgendwie so 10, 9, dieses Dings, ich weiß nicht, es waren so irgendwelche Glocken oder sowas, die so bei Mitternacht so abgingen. Genau, so für deutsche Verhältnisse einfach so Glocken. Und auf einmal fängt es an, so richtig laut zu werden und wir so, hä, was geht und so und wissen gar nicht, was los ist, also Feuerwerk. So genau, und auf einmal gucken sie aus dem Fenster und sehen das Feuerwerk auch nicht so, aber merken, okay, es kommt von draußen. Mein Vater so, ey, da geht irgendwas gerade ab, und so zieht die Kinder an. Meine Mama so, ey, die haben nasse Haare, nicht, dass sie sich Meningitis holen. So, dicke Scheißegal, zieh die Mützen an. So, und dann haben die uns irgendwie angezogen, gehen so raus und sehen das Feuerwerk so und waren so, wow, was geht? Und so, sowas. Und ich glaube, so die Geschichten, die meine Eltern erlebt haben, sind natürlich deutlich witziger, weil wir sind super schnell integriert gewesen. Mhm. So, also wir haben, also ja, sowas wie zum Beispiel, dass alle kleinen Ausländerkinder sofort dann Probleme mit den Zähnen hatten, weil wir einfach hier unfassbar viele Süßigkeiten gegessen haben, die einfach alle Zähne komplett Schrott danach waren, weil ich in Kasachstan kann ich mich an Momente erinnern, wie wir Süßigkeiten gegessen haben. Das ist so richtig in meiner Erinnerung geblieben, weil sie so selten waren. Und in Deutschland kannst du halt so viele Süßigkeiten essen, wie du willst, so, weißt du? So, und genau, und zum Beispiel, es gibt eine andere Zahlenrechnung, was Stockwerke angeht. Also in Kasachstan oder generell überall, glaube ich, ist es so 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Und Deutsche haben da dieses Erdgeschoss mit eingebaut, so einfach E und dann zählen die erst, so, ja. was eigentlich vollkommener Quatsch ist. Nicht so ein Quatsch wie 45, anstatt 40 und 5 zu sagen. So genau, diktier mal so eine Telefonnummer. So. Auf einmal bist du 3 und 40, ja, Junge, Alter, komm, 4, 3, ja, bla. Auf jeden Fall, und mein Vater hat erzählt, es gab irgendwie das Riesen-Myth von dem Winterschlussverkauf. Mhm. So, und alle meinten, ey, es kommt der Winterschlussverkauf, ey, die schmeißen hier die Sachen einfach umsonst raus und so, freut euch auf den Winterschlussverkauf. Und das war so ein Magic-Wort. Alle haben sich so auf diesen Winterschlussverkauf gefreut. So. Auf jeden Fall, und dann sind die zu Karstadt, Leopoldplatz gegangen. Leute, die wissen. Genau, und waren dann in diesem Karstadt und gemerkt so, ja, die Sachen sind reduziert, aber immer noch sehr teuer. So genau, und wollten dann raus und fahren dann in den ersten Stock und suchen nach dem Ausgang. Mhm. Und da fahren die in den untersten Stock. Das ist aber, also der Kellergeschoss, ja, quasi. Ja. Und mein Vater meinte, wir waren wie Ratten, haben sozusagen die Wände abgetastet. Wo ist dieser verfickte Scheißausgang so? Und weil die dieses eh nicht kannten. Genau, solche Sachen haben, glaube ich, ganz geil. Also wie gesagt, das ist, wenn du so reinzoomst, das siehst du auch in der ersten Fleischvoll-Folge, so wenn du in diese Migra-Kultur, du kannst auch reinzoomen. Du kannst richtig reinzoomen und dann wird es irgendwie auch witzig.
Ja, ganz, ganz ehrlich, also genau. Und es sind natürlich total witzige Anekdoten. Ja, und wenn du es erzählst, muss ich auch darüber lachen. Und dennoch ist es ja, es real zu erleben, ist was ganz anderes, weil
ja, das ist retrospektiv, es ist witzig.
Genau, du stehst dann halt irgendwie drin und
ja, kommst
du
einfach dumm vor.
Genau,
so.
Bin ich halt eigentlich der Einzige, der hier irgendwie bescheuert ist? Wie kommen die denn alle raus und warum komme ich nicht raus?
Du kannst doch nicht mal fragen, wie kommen mal raus? Also kannst du ja nicht mal fragen, das ist viel zu verrückt. Also wie gesagt, du kannst nicht mal fragen, wie komme ich hier raus? Also es waren so wirklich die ersten Monate. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war auf Klo und ich kannte das Prinzip Kippfenster nicht. Mhm. Und dann habe ich das ganz nach oben gemacht, weil, wie gesagt, ganz nach unten ist dann zu. Und ganz nach oben ist dann auf. Mhm. Und dann öffne ich das, aber es ist nicht ganz, in Deutschland ist es auf 90 Grad quasi. Und ganz nach oben gemacht, so, weil es bis ganz nach oben noch geht. Und auf einmal fällt das Fenster auf mich runter. Und ich so, ach du Scheiße, ich habe einfach das Fenster kaputt gemacht, so ich Idiot. So, ich werde einfach Ärger bekommen und ich werde es bezahlen und keine Ahnung was so. Und dann mein Bruder so, ey, hilf mir mal und keine Ahnung was. Und einfach so, und dann klappe ich das wieder rein und es fällt wieder raus. Und ich dachte, ich habe einfach das Fenster kaputt gemacht. So genau, das war einfach auf Kipp. Also so, solche Mini-Sachen sind es so. Ich habe auch mal eine Geschichte gehört, auch so wirklich es gibt doch diese Glascontainer mit diesem kleinen Loch.
Wo du Altglas
reinmachst. So. Und die stehen ja meistens offen rum für die Öffentlichkeit, weil das ist, dann sammelt sich irgendwie eine ganze Nachbarschaft und schmeißen dort dann Altglas rein. Und stell dir vor, da hat, ich kenne die Geschichte, das ist nicht mir passiert so, da hat die Person Müll rausbringen sollen und hat dann einfach den normalen Hausmüll in dieses Loch versucht reinzustecken. Okay. Und da kamen halt irgendwelche Deutsche und meinten so, was machst du denn, bist du dumm und so. Und die Person wird einfach angeschrien so und so, weiß auch nicht, was los ist, weil du ja quasi so denkst, ich wollte nur Müll rausbringen, das sind doch Müllcontainer, das ist doch überall Müll, aber halt nur so Glas und bist dann einfach so lost in und verstehst auch nicht, was du falsch machst. Und nach außen wirkst du einfach wie so ein richtig dummer, hängengebliebener, warum zur verfickten Scheiße, verpiss dich aus meinem Deutschland so. Was machst du hier? Du machst hier nur Müll. Die Scheißausländer machen nur Müll. Und das ist die Außenwahrnehmung. Aber wenn du so reinzoomst und mal so ganz kurz die andere Seite siehst, so, ist die eigentlich so eher ein bisschen traurig, wenn man ehrlich ist.
Ja, aber man braucht auch ganz schön viel, wie soll ich sagen?
Aber passiert ja auch nur einmal. Passiert einmal.
Aber auf so vielen Ebenen.
Auf so vielen Ebenen, täglich.
So viele Situationen. Und ganz ehrlich, also es erfordert ja dann auch, neues Wort dafür, eine Menge Resilienz, damit produktiv umzugehen. Ja? Also vielleicht in guten Zeiten, wo ich gut bei mir bin, muss ich selber über mich lachen oder über die Situation oder so. Oder ich kann es mit Humor nehmen oder irgendwas. Aber wenn mir das halt irgendwie jeden Tag zweimal passiert und vielleicht nicht nett erklärt wird oder so, sondern irgendwann bin ich auch an einem Punkt, wo ich an mir selber zweifle. Oder so ginge es mir zumindest. Ja. Ja? Also und durchaus vergleichbare Situationen kenne ich ja, wenn ich als Tourist irgendwo anders bin und erstmal Sachen schnallen muss und so, okay, so läuft das hier. Oder so gehen hier die Fenster auf.
Ja,
aber da dann nicht es zu einem Selbstzweifel kommen zu lassen und sich zu fragen, irgendwie, oh, bin ich hier irgendwie am richtigen Ort für mein Leben, ist schon irgendwie auch echt, finde ich, eine Herausforderung. Also sicherlich in höherem Alter für deine Eltern wahrscheinlich nochmal eine größere Herausforderung gewesen als für dich im Kindesalter.
Klar. Wenn
wir einen großen Sprung machen, was würdest du sagen, welche Relevanz hat denn das Thema deiner migrantischen Herkunft im Hier und Jetzt noch für dein Dasein?
Mm.
Also ich weiß es natürlich ein bisschen, aber...
Es ist halt so, es ist ja einfach ein Teil von meinem Leben. Also so, ich bin regelmäßig bei meinen Verwandten in Kasachstan und es ist irgendwas so sehr Besonderes, wenn man da ist, aber selbst wenn ich in einen russischen Supermarkt reingehe, ist es so, es fühlt sich das so ganz kurz irgendwie so sehr, sehr schön an. Also es ist so, obwohl ich jetzt gar nicht irgendwie so, ja, hey, Kasachstan, bestes Land der Welt und so. Und irgendwie so, also so, wenn ich so sage Heimat, komme ich mir auch so ein bisschen komisch vor, wenn ich sage von Kasachstan und Heimat spreche. Weil Berlin ist meine Heimat, auch jetzt nicht Stuttgart und nicht Würzburg, sondern Berlin ist meine Heimat. So, und ich bin, wenn ich in Stuttgart bin oder in München bin ich ein Tourist dort und liebe die deutsche Kultur. Ich finde es so richtig spannend. Wir hatten mal einen Dreh mit Rin, das ist ein ganz bekannter Musiker. Und der wohnt in Bietigheim-Bissingen und das ist im Süden. Und wir waren bei ihm und es war irgendwie so ganz nett und so. Wir haben uns sehr, sehr gut mit ihm unterhalten, hatten irgendwie so einen ganz, ganz spannenden Vibe und da war ein Fahrer mit uns. Und der war so Rin-Fan. Und er so, oh mein Gott, ich bin so nah dran, wir sind hier im Studio. Und irgendwie war das, wie gesagt, ein lockeres, der hat mich jetzt ganz locker erlebt. Es war ein ganz lockeres Gespräch. Ich kannte solche Situationen halt mit bekannten, berühmten Promi-Leuten zu chillen. Ja, man kennt es, Spaß. Also es war jetzt nichts Besonderes für mich. Ja. Also, es war sehr spannend, aber es war jetzt, wie gesagt, es ist meine Arbeit. Und dann sind wir aber, ey, was gibt's hier Leckeres zu essen? Ey, geht mal in dieses Haus. Und er ist ja selber Migra so und der konnte dann so ein Lokal empfehlen, von dem er so gecheckt hat, so, das wird ihm gefallen. Und da ich so irgendwie diese großen Bierkrüge und dann irgendwelche Weißwürste. Und ich bin dann so richtig aufgegangen und da meinte der Fahrer, er meinte, hä? Du warst jetzt gerade in diesem Wirtshaus, gehst du gerade viel mehr auf und bist so viel aufgeregter und hast so viel mehr, als du jetzt gerade bei Rin warst. Und für mich ist sozusagen so, diese deutsche Kultur ist halt so jedes Mal so ganz kleines bisschen wie Ausland, weil in Berlin gibt's das nicht so richtig.
Ja.
Das ist so, das ist außerhalb. Und jedes Mal, wenn ich das so erfahre, bin ich jedes Mal so, als würde ich so eine kleine Reise irgendwo machen. Genau, also, und jedes Mal, welche Rolle spielt das, war ja deine Frage. Es ist einfach ein Teil meiner Identität, es ist ein Teil von meinem Humor. Ich kann mit Leuten, die was Ähnliches erlebt haben, ganz anders, auf einer ganz anderen Ebene sprechen, kann mitreden. Genau, ich versuche, glaube ich, die Kultur auch so ein bisschen zu konservieren, aufzuarbeiten. Ich glaube, das ist so ein Phänomen immer so von Leuten, die wirklich so als Erwachsene hergekommen sind, sagen so, nein, wir also stoßen die entweder komplett ab oder ja, also integrieren uns, bei denen ist Integration als abzustoßen. Und das, was ich dann sozusagen so beobachte von denen, die quasi entweder hier schon geboren sind oder als Kinder hergekommen sind, die geben dann ihren Kindern auch so extrem türkische Namen oder so achten so, nee, wir reden mit den Kindern auf der Sprache der Eltern oder jetzt in meinem Fall meine Muttersprache. So genau, und das ist denen wichtig, das zu konservieren. Aber wie gesagt, ich glaube, war das was Besonderes. Es ist Identitätsstiften.
Ja.
Das ist so, ich habe keinen Nazi-Opa, mit dem ich irgendwie flexen kann. So genau, ich hab nicht irgendwie so habe ich nicht. So.
Empfindest du es auch so? Also in meiner Wahrnehmung hat sich da in den letzten Jahren auch nochmal echt viel verändert in Bezug auf so ein Selbstbewusstsein, eine Art von Stolz auf die Migrationsgeschichte.
Ja, okay,
so ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und da hat natürlich auch in meiner Wahrnehmung einfach Hip-Hop eine Riesenrolle gespielt. So, als Kultur. Weil diese Kultur eben eigentlich aus der Subkultur kommt, jetzt halt einfach Mainstream ist seit vielen Jahren. Und das, was da passiert, einfach auch so knallhart in die gesamte Mehrheitsgesellschaft getragen hat, dass das halt State of the Art ist. Und damit kann dann jeder sagen irgendwie, ey, alle Kids und Jugendlichen auf der Straße sagen Bruder.
Ja, yeah, checke.
Und wo kommt's her?
Ja, das kommt so aus dem eher, also muslimischen oder ja, halt nicht im Deutschen, das ist eher genau. So. Ich würde dich jetzt auch nicht Onkel nennen, so. Das sagt man nicht.
Genau, im Deutschen nicht.
Nicht, genau. So, aber im Russischen würde man auch so zum Beispiel jeder ist ein Onkel, jeder ist ein Tante.
Genau.
So, ja. So genau.
Aber Bruder.
So ein Gleichaltriger.
Oder was auch immer sich halt irgendwie.
Witzig, ja.
Ne, was halt alles so in den Sprachgebrauch übernommen wird, kommt ja aus der migrantischen Community.
Ja, und das fühlt sich so warm an. Das ist das Schöne so ein bisschen. Es fühlt sich ja so warm und so cool an und so familiär, weil die so ein bisschen so diese alten Werte, werden wir wieder bei diesem leicht konservativen, was auch einfach Migras auch so ein bisschen mitnehmen. So früh heiraten, Kinder, das kommt wieder. Das kommt, also wie gesagt, auch mit allen negativen Sachen.
Mhm.
Aber auch mit den schönen Sachen. So, ey, wir sind eine Familie. So, das ist so, Bruder, so, weißt du?
Ist es ein geiler Plot-Twist, dass die migrantische Community traditionell deutsche Werte wie Familienleben dann
kapern und wieder zurückholen. Aber das sind keine migrantischen Werte. Das sind einfach, ich glaube, das ist einfach eine Zeitsache. Also,
meinst du?
Ich glaube schon. Ich glaube, in Berlin, so früher waren so, ich weiß nicht, ob man so familiär jeden Bruder genannt hat.
Weil das ist so ein Respekt-Ding.
Okay, check. So. Aber man hat, das verstehe ich.
Und würdest du sagen, dass vielleicht
Hip-Hop,
auch,
aber ja. Ganz kurz, ich hatte deinen Gedanken, du hast recht, also auf jeden Fall solche Sachen, so wie zum Beispiel so eine Sichtbarkeit. Auf einmal sagen die Leute so Bratan oder so. Auf einmal tschüss, einfach in der deutschen Sprache höre ich ein russisches Wort so. Ja. Oh mein Gott, ich bin sichtbar, ich bin hörbar, so in meiner Identität. Und das dann so mit so ach und so, also es ist ein arabisches Wort so. So genau, auch die sind dann sichtbar, hörbar. Das stimmt, was eigentlich aus so einer Street-Hip-Hop-Lingo oder also wirklich mehr so Straßenslang oder irgendwie sowas so, dann auf einmal im Hip-Hop sichtbar, dann ist Hip-Hop berühmt geworden, hat Reichweite und auf einmal übernehmen die Leute diesen Slang, der einfach nur so ursprünglich mal lokal irgendwo war.
Ja,
checke.
Ja.
Das stimmt, aber ich sage dir, dieses, wo man so ganz offen mit seiner Migra-Geschichte ist, so, Junge, ich bin Grimme-Preisträger, so, wer will mir was sagen, so, ich bin Steuerzahler, so, Junge, Alter, so, also, wie gesagt, ich lege mich da mit jedem an, ist mir scheißegal, also, so, ja, okay, ich bin Migrant und was jetzt, so, also, spielt, egal, Klassismus, scheißegal, so, einfach, weil ich mich so verankert in der Gesellschaft sehe. Und das hat eher was mit. Und es spielt keine Rolle, ob du sozusagen einfach irgendwie Meister, einfach gut bist in deiner Sache und irgendwie deine Steuern zahlst und alles so weißt und einfach angekommen bist in der Gesellschaft. Ich glaube, die Generation so meiner Eltern, also die quasi Sprache nicht ganz konnten und irgendwie so, sagen wir mal, in ihrem Heimatland Akademiker waren oder so Akademikerjobs und hier einfach nur so ja, weiß ich nicht, in der chemischen Reinigung gearbeitet haben, so, da bist du nicht in der Gesellschaft hoch angesehen. Mhm. So, genau. Und da versuchst du halt über andere Wege, so wie so eine Überintegration oder so, sowas in der Art.
Ja, ich glaube, das ist dieser Shift oder diese Veränderung in der, in der Deutung, in der Interpretation von was bedeutet Inklusion. Also das, was du vorhin auch gesagt hast, muss ich meine Herkunftsgeschichte hinter mir lassen und mich bestmöglich unsichtbar einordnen in die Gesellschaft, in die ich gekommen bin. Mhm. Oder mache ich es mit einem Selbstbewusstsein, so wie du jetzt gerade gesagt hast, ja, scheiß drauf, ich bin Migra, aber ich bin auch Grimme-Preisträger.
Ja.
So, was wollt ihr mir erzählen?
Ja.
So, das ist natürlich ein ganz anderes Selbstverständnis.
Ja.
Und trotzdem, und das finde ich interessant, trotzdem sagen Zahlen, dass bei Menschen mit einer unmittelbaren Migrationsgeschichte die Wahrscheinlichkeit von einem Einsamkeitsempfinden sehr viel höher ist.
Ja, klar.
So.
Ja.
Und das zeigt ja, dass das, also die Resilienz, die du hast und dein, was du eingangs auch gesagt hast, für dich ist das Glas immer, immer voll und du hast diesen positiven Blick, das ist nicht allen gegönnt.
Nein, so. Nein. Das ist ja, also auf jeden Fall nicht so. Also wenn ich mir so vorstelle, das, stell dir mal vor, du bist jetzt meine Mama, ja? Also stell dir das mal vor, du hast André Filatov geboren. Herzlichen Glückwunsch erstmal nochmal.
Du bist mir eine Menge schuldig.
Genau, ich bin ja echt eine Menge, bin ich. Genau, und du kannst einfach schon mal einfach durch die Sprachbarriere nicht mit jedem instant befreundet sein. Und selbst wenn du mit jemandem irgendwie so menschlich cool bist, hast du immer noch diese kleine Sprachbarriere, dass du vielleicht nicht über alles so reden kannst. Dann bist du ja schon mal so wie ein bisschen alleine. Also so viel, viel mehr Menschen schließen sich dir sozusagen so aus. Oder so ein, ich bin so krass, so dass ein Kumpel hatte mal so eine Line geschrieben gehabt, so alleine in der Großstadt und mein Vater hörte niemand, wenn er Durst hat. Mhm. Und das ist so einfach so, ja, das juckt auch niemanden. Das juckt dein Scheißproblem, scheiß Ausländer, das juckt hier niemanden. So, ich habe hier eigene Probleme. So, wenn es dir nicht gefällt, dann verpiss dich. So, weißt? Also mit dieser Einstellung, so bist du so, yo, ich will doch einfach nur einen Termin beim Bürgeramt machen. Kann mir irgendjemand helfen? Bist du einfach alleine und bist dann so super angewiesen auf Leute, die die Sprache schon kennen, die ja selber Probleme haben. Und dann bist du einfach so kurz alleine, musst du Basics aufarbeiten. Nehmen wir mal an, du bist ausnahmsweise mal nicht dieser hochkriminelle, alle vergewaltigende Ausländer, nehmen wir mal an, ja, sondern du bist einfach einer, der mit seiner Familie hergekommen ist und wirklich einfach nur zum Bürgeramt will und irgendwelche Papiere und so, ah, okay, was, es gibt WBS? Oh mein Gott, was ist WBS? So, ah, okay, die geben einen wirklichen Zuschuss, wenn man das, okay, wie beantrage ich das, was, ich muss das alles ausfüllen, was ist der vorne, was, wo ist, also so diese Riesenzettel, ja. Und du bist alleine, das ist schon crazy, wenn niemand in einer großen Stadt hört, einfach wenn du Durst hast.
Und es zeigt ganz klar, wo die Verantwortung liegt dafür, wenn Menschen Einsamkeit empfinden.
Bei den Ausländern selber. Die Verantwortung liegt bei denen selber. Ja, macht euch das bewusst, hört nicht auf diese Scam-Briefe von irgendwelchen dubiosen Freunden aus dem Ausland. Ist alles eine Lüge, Alter, kommt nicht her.
Es ist natürlich niemals liegt die Verantwortung bei den Menschen selber, sondern beim Umfeld. Und das erklärt halt auch, weshalb übrigens auch man sich in Gesellschaft einsam fühlen kann.
Ja.
Und dass auch alleine sein, erst recht ein selbstgewähltes Alleine sein, wenn man mal Ruhe haben will, nicht das gleiche ist wie einsam sein.
Ja.
Aber ich kann auch übrigens in einem Umfeld, ich kann auch in einem familiären Umfeld, ich kann auch in einem Freundesumfeld trotzdem das Gefühl von Einsamkeit haben, klar, weil es einfach daher rührt. Aber eigentlich wirklich im Kern versteht mich hier niemand und hört mich niemand.
Ja.
So. Genau, das wollte ich nochmal sagen, dass diese Zahlen halt eben da auch eine eindeutige Sprache sprechen. Und ich kenne auch, ehrlich gesagt, ich kenne keine einzige Person mit einer unmittelbaren Migrationsgeschichte, die nicht dieses Thema hat. Naja, es gibt diese Momente, wo ich mich eigentlich nicht so richtig als Teil der deutschen Gesellschaft fühle, aber auch nicht der Gesellschaft, wo ich herkomme. Weil da bin ich ja weggegangen.
Ja, ja.
So, wie ist denn das für dich, wenn du nach Kasachstan gehst, bist du ja wahrscheinlich der Deutsche.
Also, es ist sehr, sehr witzig, dass sie sogar sagen, so, oh krass, du siehst voll deutsch aus. Und ich so, was? Ich sehe super slawisch aus. So. Ja, genau. Ich bin so, ich sehe super slawisch aus und werd wird hier oft Slav, Polnisch oder so meistens dann gelesen, so genau. Und drüben sagen die, ja, du siehst irgendwie deutsch aus, also sind die Klamotten, das ist irgendwie eine andere Frisur oder so. Und man hört sofort, dass ich eine andere Sprache spreche. So genau, ich habe quasi wie ein Akzent dann im Russischen. Genau, Wortfindungsschwierigkeiten, obwohl ich schon gut Russisch spreche. Ich gucke sehr viele russische Filme, unterhalte mich mit meinen Cousins und mit allem Umfeld so auf Russisch, versuche so viel Russisch, wie es geht, zu sprechen, aber die Sprache ist einfach gefühlt schwieriger oder so. Und Deutsch fällt mir deutlich leichter. Hier, ich finde es irgendwie so voll schön, einfach zu sagen, ich bin Berliner. Also, wenn ich so sage...
Sag ich auch immer.
Ey, wenn ich sage, ich bin Deutscher, Bro, das ist gelogen. Ey, komm, verpiss dich mit, ich bin Deutscher. Also jeder, der... Also keiner... Also für mich... Also jetzt mal im Ernst, okay? Deutsch sein ist doch eine Nationalität. Und das ist vollkommen okay. Also wir dürfen bloß nicht werten. Wir dürfen nur nicht sagen, Deutsche sind besser als Russen oder Türken. Das darf man nicht machen. Diese Einteilung darf man nie wieder machen. So. Aber zu sagen, ich bin deutsch, weil meine Eltern deutsch sind, ist vollkommen okay. Also so, wenn ich jetzt ganz lange in Deutschland lebe und dann sage, ich bin deutsch, weiß ich, fühlt sich für mich echt ganz falsch an. Es fühlt sich für mich nicht ganz richtig an. So. Es ist vollkommen okay zu sagen, so, ich bin ein Russe aus Deutschland. Es ist vollkommen okay. Und dann das ordnet es ja viel mehr ein. Okay, er geht in den russischen Supermarkt, er weiß, wie man Borscht macht, er weiß, wie man, er ist an Silvester vermutlich Kaviar, und dann hat, aber weiß, wie man Müll trennt und ist vermutlich eher so pünktlich sozialisiert, jetzt so ganz blöd gesagt, so, weißt du, aber und bei mir ist es richtig, ich bin ein Russe aus Kasachstan, und wenn Leute sagen, ah, du bist Kasache, weil ich aus Kasachstan komme, könnte ich jetzt ja sagen, um der Person das zu vereinfachen, aber das ist Bullshit. Wenn ich jetzt in Kasachstan sage, ich bin Kasache, denken die, ich bin einfach grenzdebil, weil die sagen so, Bro, Kasachen sind Asiaten und muslimisch und haben einen eher so einen türkischen Namen, sprechen türkische Sprache. Wenn ich sage, ich bin Kasache, denken die, ich bin einfach, wie gesagt, grenzdebil. Die sagen, nein, du bist Russisch, seh das doch so. Also so, weißt du, nein, ich bin Kasachen. Wenn die sagen, nein, bist du nicht, was redest du denn da? Aber wie gesagt, weil es dort diese Einteilung, Russen sind besser als Kasachen, gibt es dort nicht.
Okay.
So, genau, und deswegen finde ich diese ganze Debatte, außer, also check ich auch, sagen wir mal, jetzt so harter Fall, okay, sagen wir mal, du bist, also wirklich so sichtlich, sagen wir POC, so, also so klar, so sieht jetzt kein Standarddeutsch aus, als Beispiel, so kein Native, kein Bio-Deutscher. Deine Mama ist aber Deutsche, heißt Hinze mit Nachnamen ist Deutsche, so Papa ist nicht mehr da, ist aber sozusagen so der ausländische Teil irgendwie von dir, bist nicht mit ihm aufgewachsen, kein gar nicht, du hast gar keinen Bezug zu ihm, so, weißt du, hast meinetwegen auch einen deutschen Namen, einen deutschen Nachnamen, siehst aber aus, vermeintlich ausländisch aus. Wenn du dann darauf angesprochen wirst und sagst, nee, du bist nicht Deutscher, doch, ich bin Deutscher. So, mein jetzt ganz, ganz grob, mein Opa war Nazi. So, nein, ich bin Deutscher. Ich habe nichts mit meinem Vater zu tun. Dann musst du das akzeptieren, dass dieser Mensch Deutscher ist. So scheißegal, wie er aussieht. So genau. Aber so ein bisschen so du bist schon so lange hier. Nee, du bist Deutscher. Nee, bin ich nicht. Also so, pretzt mir das auch nicht auf. Also gibt mir auch nicht so das Gefühl, als ob ich das sagen müsste. So weißt du?
Ja,
und deswegen liebe ich Berliner. Berliner sind wir hier alle. Außer die zugezogenen Missgeburtenschaften, die nach zwei Jahren da ihre Lieblingsbars in Kreuzberg aufziehen. Seid kein Berliner, verpisst euch, Spaß.
Ich hab zwei Themen noch. Wir sind eigentlich schon über der Zeit, aber egal. Ich hab echt noch zwei Themen, die mich gerne total interessieren. Und das eine ist, glaubst du, dass du deswegen so eine Heimat gefunden hast in der Hip-Hop-Community einfach? Also du hast ein Label, du hast ein Rap-Musik-Label, die Künstler, mit denen du... Also es gibt schon eine starke Verknüpfung zur Hip-Hop-Community. Glaubst du, dass, weil du da eine multikulturelle Heimat gefunden hast, wo viele von den Aspekten, über die wir gesprochen haben, nicht die Relevanz haben?
Ganz klar, nein. Auf jeden Fall nicht. Also mein Geschäftspartner und einer meiner besten Freunde ist Hans Stork, so genau. Und Hans Stork sagt ja schon, sein Name ist also ganz normal full deutsch, so ein Berliner.
Der Firmengründer von Stork Riesen.
Nee, die witzigerweise nicht, aber die haben irgendwas mit Schultheiß zu tun, erzählt er mal. Aber er weiß auch nicht ganz genau was. Auf jeden Fall. Und der liebt auch Hip-Hop. So, und ohne, dass er kurdische oder russische oder persische Wurzeln hat. So.
Nee, ich liebe auch Hip-Hop, aber ja. Das ist ja kein Ausschlusskriterium. Ja. Ne?
Also nee, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Also ich glaube, wenn ich mich so richtig dran erinnere, dann war auch jetzt, Herr Bushido war Migra und er hatte auch, so wie wir damals Kordonjacken, Bicaldi-Hosen getragen, aber das war nicht, weil er Migra war, sondern weil er Berliner war. Ich glaube, ich feiere Hip-Hop, weil Hip-Hop Berlin sehr viel geprägt hat und da ist so dieser Lokalpatriotismus spielt eine viel größere Rolle als, also zum Beispiel Berliner Ausländer. Der ist auch wieder sozusagen, da brauche ich nicht mal sagen, dass ich Russe bin oder russische Wurzeln. Wie gesagt, ich habe mein Leben, ich glaube, eine Woche oder so in Russland, war ich mal auf einer Hochzeit. Ich kenne Russland gar nicht so. Also so ich kenne nur Kasachstan und wie gesagt, das, also auch Russe zu sagen, ist einfach komplett absurd, aber ich muss das sagen, weil das einfach mehr zutrifft. So. Aber ich habe mit dem Land Russland nichts zu tun, als dieser ganze Putin, Ukraine, schieß mich tot, alles losging. Ich dachte, yo, was keine Ahnung, ich weiß es nicht. So. Und, aber ich sehe so rein optisch, sehe ich schon Putin ähnlicher als Nazarbayev. Also Nazarbayev, der kasachische, der asiatisch aussieht, sehe ich Putin auf jeden Fall deutlich ähnlicher. Aber nein, also ich würde sagen, es hat nichts mit Migra zu tun. Es war ein sehr, sehr spannendes Beiwerk, was sich dann später entwickelt hat. So. Aber nein, ich mochte es, dass es aus Berlin kam. Und es hat so viel mehr, glaube ich, so die Klasse, wo wir dann so verankert waren, als wir nach Deutschland kamen, mehr repräsentiert. Das fand ich viel spannender daran.
Okay, finde ich super interessant und erklärt mir vielleicht auch ein bisschen meine Affinität zu Hip-Hop, weil dann doch die Verbundenheit über das Berliner Sein und weil es den Berliner Rotz einfach halt irgendwie halt erzählt. Ja. Irgendwie.
Man kann die Gossenkids in 4K auf YouTube angucken.
Ja, das geht jetzt. Und das zweite Thema, was mich noch unbedingt interessiert, ist, glaubst du, dass mit dem, was ihr macht, mit Bank produziert, mit den Formaten, die ihr entwickelt, dass diese Erzählung einen Beitrag leisten zu einer gesellschaftlichen Veränderung? Also kann
auf jeden
Kunst,
Fall.
Kultur, Popkultur,
ja.
So was trägt das bei zu einer Sichtbarmachung von anderen Lebensrealitäten und damit, ganz ehrlich, um den Bogen nochmal zu spannen, auch damit mit einer Reduzierung von Einsamkeitsempfinden? Weil immer, wenn ich irgendwas sehe, wo ich sehe, hey, da gibt's noch andere, denen geht's so wie mir. Ich fühle mich gesehen, ich sehe andere. Das sind ja die Faktoren, die mich wegbringen können von einem Einsamkeitsempfinden.
Ja.
Verspürst du da eine Verantwortung oder eine Möglichkeit einfach, eine Opportunity, darauf einzuwirken?
Ja, also ich finde, und damit bin ich so ein bisschen aufgewachsen, dass deutsche Unterhaltungsbranche, und zwar auch damals Musik war, nicht geil, wurde geil, auf einmal gab es deutsche Hits, so, und jetzt finde ich so Filme und Unterhaltung, ey, jetzt mal im Ernst, es geht so, es ist nicht so richtig geil, also so, wenn Leute so sagen, ja, voller geile Film, so, ich meine so, dann immer so, also es ist ein deutscher Film, so, und so, ja, und ich meine, okay, aber es ist so die Liga von so Forrest Gump, ja, okay, verglichen mit Forrest Gump, nein, natürlich nicht, so, und dann ist man immer in so einem Paralympics-Ding. Also so, für jemanden, der ein Bein hat, ist der Mensch echt schnell so. Und so in so einer Liga bewerte mein Umfeld.
Für einen deutschen Film ganz gut.
Ist der Film gut. Das ist ein guter, sehr, 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 sehr krasser Film. Ah, wirklich sehr, sehr krass. Aber auch in der, nee, also nur in dieser deutschen Filmwertung. Und es liegt aber nicht irgendwie an der geografischen Lage. Es liegt nicht. Es geht um so ganz viel so Kulturkolonialismus der USA, würde ich sagen. So einfach, weil das mal so gefühlt besetztes Land war und zwar. Ich weiß es nicht 100%, gar keine Ahnung. Mein Ziel ist es, aber jetzt wirklich kein Spaß. Und mit Bank produziert, mit Sino zusammen. Wir wollen die deutsche Kulturlandschaft so richtig krass machen. So richtig, so es gibt so einen Witz, ich glaube von, ich weiß nicht, Woody Allen oder so hat mal gesagt, so die Deutschen sind nicht lustig, die haben alle lustigen Menschen getötet. Und langsam kommen die wieder zurück nach Deutschland. So genau, und wir so einfach so, du kannst über alles Witze machen. Du kannst, wenn es ein Witz ist und jeder checkt, dass es ein Witz ist, kannst du über alles einen Witz machen. Und wenn er dann nochmal so eine geile zweite Ebene hat und gut beobachtet ist, kannst du auch rassistische Witze machen. Aber so, aber nicht plump, nicht dumm, ja, nicht einfach nur so auf Kosten von jemand anderen, wie es bis jetzt irgendwie zum Teil gemacht worden ist oder so klassistisch oder so. Und Humor bewegt sich immer an einer Grenze. So. Und irgendwie gelingt es uns, glaube ich, ganz gut, so da genau an der Grenze zu sein. Ja, es ist super witzig und super provokant irgendwie gefühlt. Aber es ist in erster Linie einfach witzig. So wie Felix Lobrecht. Er ist einfach witzig. So keine politische Agenda, ich möchte niemanden irgendwie so Dings. Aber ich möchte, dass die Leute einfach ein Exportgut wieder. Filme, deutsche Filme. Stell dir vor, das wird irgendwann mal ein Exportgut. So, weißt du? Man kann da wieder einen Markt mit einem deutschen Film verdienen. So, weißt du?
Da sind dann auch alle dabei. Also genau. Ich finde es super. Ich finde es genau das richtige Ziel. Also weil ganz ehrlich, also um auch Durchschnitt zu produzieren, braucht man auch nicht antreten. Ich finde, das ist genau das richtige Ziel. Weißt du? Und gleichzeitig, ich muss dir ein bisschen widersprechen, weil ich glaube schon, dass es auch was mit der geografischen Lage zu tun hat. Also wo gehen die Leute hin, die in ihrem Fach die allergeilsten sind? Da gehst du dahin, wo du möglichst Produkte machen kannst, die eine weltweite Relevanz haben. Weil da ist das meiste Geld. So.
Mhm, klar.
Also ne, wenn ich die fettesten Filme machen will, gehe ich in die USA, weil nur da kann ich wachsen an dem Standard der anderen. Und in Deutschland ist es halt einfach schon allein aus der Sprache. Also nennen wir einen deutschsprachigen Künstler, der wirklich eine weltweite Relevanz
erlangt hat. Rammstein.
Genau, da gibt's kannst du an einer, lass sagen, inzwischen an zwei,
Also Händen. Kann man schon an einer Hand abzählen. Ne?
So, und wenn du halt sagst irgendwie so, nee, Alter, in mir steckt aber viel mehr, ich will viel, viel mehr erreichen, dann musst du eigentlich halt in ein anderes Land gehen. Ich finde schon, dass es ein bisschen was mit der geografischen Lage zu tun hat.
Boah, nochmal migrieren, gar keinen Bock drauf.
Nein,
ich bleib in Deutschland. So.
Genau, bleib mal hier. Bleib mal hier. Und den Standort dann halt irgendwie einfach mal allen klar zu machen, wie es auch geht, finde ich ein total geiles Ziel. Und dann kann man ja davon ausgehend immer noch darüber nachdenken, die Dépendance in.
Also.
In USA will keiner eine Dépendance
mehr öffnen. Jetzt pass auf. Okay, sagen wir mal, wir drehen einen Horrorfilm, der so richtig krass ist. Mhm. Ja? Netflix kauft den. Oh, der wird in 40 Länder übersetzt, scheißegal. Mhm. Scheißegal, welcher Sprachraum das ist so. Also so Kameras sind, also Fleischwolf ist mit, ich meinte zu dem Produzenten, ich möchte, dass Fleischwolf mit Hollywood-Kameras gedreht wird. Was ist die krasseste Kamera, die will ich haben und die krassesten Objektive, die will ich haben. So, das darf nicht so abkacken, einfach nicht mit dem Look darf es nicht ab, auf technischer Ebene darf das auf keinen Fall, weil das ist nur Geld. Da dürfen wir nicht abkacken. Das muss amtlich aussehen. So. Das kann man machen.
Klar,
so, und jetzt müssen aber die Inhalte, und ich sag dir, das wäre, jetzt könnte man auf Stopp drücken und nochmal den Podcast starten und dann reden wir nur über die deutsche Medienlandschaft. Und da sind
Lust drauf.
Unfassbar viele Sachen, wo man sich so Züge von DDR-Planwirtschaft, ja, das ist, also so Leute, die Fleischwolf nicht gesehen haben, aber urteilen, ob es eine zweite Staffel gibt und einfach nur so von, ich weiß gar nicht, ob die sehen irgendwie irgendwelche ARD-Mediathek-Zahlen, die sehen einen Trailer oder die ersten 5 Minuten von der Folge, wo Haribo und wir uns unterhalten und sagen, nee, kenne ich, brauche ich nicht so. Ja, ne, komm, nicht noch, nee, kenne ich schon. Und wenn das jetzt in der ARD nicht in die erste Folge eine Million Aufruf hat, dann juckt es mich auch nicht. So, genau. Und das ist, wie gesagt, können wir mal gesondert drüber reden. Du bist auch Regisseur, so. Hast sicherlich ein paar Onkeltipps für uns.
Und ich höre den Respekt daraus, wenn du sagst Onkeltipps.
Ja, auf jeden Fall. Du bist ja länger dabei.
Ich gebe dir total recht. Ich meinte es wirklich in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit. Ne? Also es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass ihr das produziert und dass Netflix sagt, voll geil, übersetzen wir in 40 Sprachen. Die Wahrscheinlichkeit, wenn man es sich anguckt, ist es halt seltener passiert mit einer deutschen Produktion als mit einer US-amerikanischen Produktion. Das meinte ich nur.
Weißt das du? Ding ist, so. Ich mache Film und keine Mathe und deswegen ist für mich Wahrscheinlichkeit oder scheißegal. Es ist so, es juckt mich alles gar nicht. Es juckt mich wirklich 0,0%. Ich glaube einfach, ich werde es schaffen. Ich glaube, ich werde das mit Sino zusammen werden wir die deutsche Medienlandschaft umkrempeln.
Und ich weiß, dass Sino auch daran glaubt. Ja. Und damit sind wir dann schon zu dritt.
Ja.
So, weil ich glaube auch, dass euch das gelingt.
Genau.
Und ich freue mich sehr drauf. Ja. Und ich glaube, es ist jetzt in Summe sehr klar geworden, dass alle, die diesen Podcast hören, spätestens jetzt dann auch Fleischwolf gucken
ja,
sollten. Filatov, wir kommen zum Ende. Und es gibt noch diese wunderbare Rubrik, nämlich das Befüllen unserer Kopfsalat-Songs-Playlist.
Ja.
Hast du uns einen Song mitgebracht, den du da gerne raufpacken würdest?
Ja, ich musste sehr, sehr lange drüber nachdenken, welchen Song ich nehme. Und ich habe mir die Playlist angeguckt, war sehr, sehr schön, da Berkan drin gesehen zu haben. Ich würde mich, weil es geht ja auch um Einsamkeit, es geht um, wenn ich mal eine Psychose entwickeln sollte, ja, dann würde ich sehr gerne, spielt mir diesen Song, ja, ich glaube, der wird mich erden. Highs in the Room von Travis Scott.
Okay.
Genau, ich glaube, dieser Song, das ist so, und ich höre kein Ami-Mucke, aber so, ich liebe es auch manchmal, wenn ich so mal einen Text nicht 100% verstehe. Hm. Weil dann spüre ich nur die Musik, die rohe Kunstform, weißt du, nicht irgendwie jeden Reim zu verstehen und oh, guck mal, wie klug das war, sondern dann höre ich die Musik wirklich mit dem Herzen und den Song, den höre ich wirklich mit dem Herzen.
Geil.
Ja, Highs in the Room.
Kommt drauf auf Geil. Die Liste. Vielen Dank für den Beitrag.
Ey, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr, 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 sehr geehrt gefühlt.
Ich habe noch einen Song.
Bitte. Sag.
Ich hatte kurz drüber nachgedacht, was von Tommy Cash drauf zu machen, aber einfach nur, weil es ehrlich gesagt der einzige Künstler ist, wo ich weiß, dass der einen Bezug hat zu Kasachstan.
Yeah.
So, und dann war aber, ich finde ihn sehr unterhaltsam,
der, das ist witzig.
Aber die Songs dann doch nicht so geil, da sind sie auf die Liste. So.
Aber soll ich mal in die Richtung auch mal einen Song empfehlen?
Ja,
also,
Mama.
Also es gibt so einen Song, der ist von Instasamka, das ist so ein bisschen das Pendant von Katja Krasiewicz, würde man sagen. Auch nicht Shirin David, also wenn man da wirklich so reinzoomt, dann ist es nicht Shirin David, sondern, also obwohl die bessere Musikerin ist, so finde ich jetzt so, aber so wie die Katja Krasiewicz, Instasamka heißt sie,
okay.
Und die hat einen Song, Zadjenge, für Geld.
Mhm.
Und der ist auch in Fleischwolf drin, also generell in Fleischwolf, relativ sehr krasser, ich sehr, sehr viel Mühe gegeben mit der Song- und Musikauswahl. So. Und der ist so, für Geld, na klar, für Geld mache ich es, na klar.
Okay, sehr geil.
Geiler Song, sehr wirklich sehr, sehr starker Song.
Ey, dann machen wir den auch noch drauf, wenn es den auf Spotify gibt.
Gibt es aber natürlich, mal, ja.
Okay, dann machen wir auch noch drauf.
Aber was ist dein Song? Du hast trotzdem einen Song, ja.
Tommy Cash dann irgendwie rausgefallen. Ich hab einen Künstler entdeckt, der in Manchester lebt und in Newcastle geboren ist und der echt nur so 3.500 monatliche Hörer hat, den ich aber sehr geil finde und der nennt sich Sweets, also wie die Süßigkeiten und der Song ist Real People und der hat so eine geile Mischung, hat eine gute Punk-Energie und beatmäßig aber so ein bisschen ja, 90er Hip-Hop Prodigy-Vibes.
Ah, okay.
So ein bisschen so ein Mash-up aus all dem.
Mhm.
Und mich holt das so energiemäßig sehr. Aber ich bin auch jemand, so wie du es gerade beschrieben hast, jemand, der eher einfach die Musik fühlt, als dass ich jetzt irgendwie mich sofort hinsetze und den Text irgendwie analysiere. Und für mich ist es wichtig, was der Song für mich macht. Und dann gucke ich drauf, ob der Text irgendwie halt auch adäquat ist.
So hörst du ausschließlich Musik?
So höre ich, also nicht ausschließlich.
Ich bin mehr Text. Ich bin vom Dinge, ich bin mehr Text, aber die Songs, wo ich den Text nicht verstehe, die mich wirklich mit der nur so rein musikal, die berühren richtig meine Seele, da könnte ich auch anfangen zu weinen und sowas, als wenn ich könnte.
Ja. Nee, ich kann auch zu Songs weinen, einfach nur wegen das, was die musikalisch macht, auch wenn der Text keinen Beitrag dazu leistet.
Ja, so, ich auch. Genau, aber das berührt, also wo ich den Text nicht verstehe, wo ich nur auf das Musikalische gehe, die gehen so richtig in meine Seele rein. Und die anderen, wo ich den Text verstehe, die mir so eine Energy geben, die machen mir vielleicht sogar mehr Spaß oder so.
Okay.
Genau. Ja, genau.
Ja, geil.
Ey, super. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, große Freude, dass du da warst. Total spannend, war super interessant.
Ach, du lügst doch. Das heißt doch für jeden. Das hast du zu Felix Lobrecht bestimmt auch damals gesagt.
Hab ihn nicht.
Ah, okay, alles klar. Sehr, sehr stark, sehr schön. Cool. Liebe
Grüße. Vielen Dank. Uns bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen.
Ja. Yeah. Tschüss. Sehr gut.
Und hier noch ein Hinweis zum Vormerken. vom 22. bis 28. Juni 2026 findet die Aktionswoche Gemeinsam aus der Einsamkeit statt. Dabei sind alle herzlich eingeladen, sich mit eigenen Aktionen zu beteiligen. Und das Ziel ist es, zum Thema Einsamkeit zu sensibilisieren und anderen Angebote zum gemeinsamen Austausch und zur Begegnung zu zeigen. Weitere Informationen findet ihr auf kompetenznetz-einsamkeit.de/Aktionswoche. Den Link zur Website sowie zum Newsletter findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Diese Staffel wird durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.